Face your fears. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderherzen-Podcast. Kinder mit angeborenem Herzfehler haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, später Auffälligkeiten im Bereich der Entwicklung und der Psychomotorik zu entwickeln. Und Studien legen auch nahe, dass sie im Schnitt ein paar IQ-Punkte unter der gesunden Vergleichsgruppe liegen. Obwohl das natürlich keine Aussage für den Einzelfall ist, verdeutlichen diese Studien, dass angeborene Herzfehler und darunter vor allem die komplexen einen Einfluss auf die neurologische Entwicklung haben. Wie und warum das der Fall ist, bespreche ich heute mit Dr. Angela Olze. Sie ist Neuropädiaterin und hat lange Zeit im Deutschen Herzzentrum in München gearbeitet. Und sie erklärt mir und euch heute, welchen Einfluss angeborene Herzfehler auf die Entwicklung des Gehirns haben und wie sich das auswirken kann. Und als kurze Info vorab, wir nehmen diese Podcast-Folge parallel zum laufenden Praxisbetrieb auf. Könnte sein, dass man das ab und an im Hintergrund hört. Frau Dr. Olze, wir kennen uns ja persönlich. Sie sind die Kinderärztin meines Sohnes. Und ich weiß ja jetzt schon ungefähr, wie das alles für uns aussah. Aber erstmal herzlich willkommen im Kinderherzen-Podcast.
Vielen Dank und auch allen Zuhörern herzlich willkommen.
Ja, für unsere HörerInnen hier, was ich vorhin angesprochen habe, hört sich irgendwie ja schon beängstigend an. Also psychomotorische Auffälligkeiten, niedriger IQ. Da hat man dann mit Krankenhausaufenthalten und OPs und allem, was da sonst noch dranhängt, viel durch und hat dann noch vor Augen, dass das Kind womöglich auch neurologisch eingeschränkt ist. Vielleicht rücken wir das mal gerade, diese Studien. Wie ordnen Sie das ein? Wie auffällig sind diese Auffälligkeiten wirklich?
Also zunächst mal muss man sagen, ist es natürlich wirklich, Herzfehler ist ja nicht gleich Herzfehler. Es sind sehr, sehr unterschiedliche. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass Eltern, bei deren Kind ein Herzfehler festgestellt wurde, nicht gleich dran denken oder wird das Abitur nicht machen können, sondern dass man erstmal natürlich guckt, dass das Kind gut lebt, überlebt und natürlich auch erstmal die wichtigen kardialen Sachen repariert, in Anführungszeichen sind. Und dann ist die neurologische Entwicklung, die ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig und die ist auch von ganz viel Förderung abhängig und wo bin ich gerade reingeboren, was passiert zu Hause mit dem Kind. Und es ist so schwierig, dass es eigentlich keine guten, validen Daten immer noch nicht gibt, zu sagen, Kinder mit Herzfehler XY haben später den IQ von XY-Zahl und deswegen kann man das gar nicht so sagen, aber es gibt natürlich auf jeden Fall Herzfehler, die zum Beispiel mit einem Sauerstoffdefizit einhergehen, mit einem Sauerstoffmangel, der ja oft mal direkt nach der Geburt schon herrschen kann, die doch eine Beeinträchtigung in ihrer mentalen Entwicklung haben, damit auch in ihrer motorischen Entwicklung, in ihrer sozialen Entwicklung, wo im Grunde alle kleinen Schienen, die am Gehirn hängen, und das sind halt sehr viele, doch beeinträchtigt sind.
Fangen wir vielleicht mal von Anfang an.
Ja, genau.
Also es heißt ja ganz oft, auch bei den komplexen Herzfehlern, solange die Kinder im Mutterleib sind, ist im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Trotzdem sind gewisse Strukturen ja doch anders und die Versorgung vielleicht ein Stück weit auch anders. Wie ist es? Also was passiert da schon in der pränatalen Entwicklung, was vielleicht anders ist als bei herzgesunden Kindern?
Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, warum hat das Kind überhaupt einen Herzfehler? Hängt doch der Herzfehler an einem Gendefekt, wie auch immer. Und der Gendefekt hat doch noch mehrere Organe, die betroffen sind, unter anderem auch vielleicht das Gehirn mit Hirnfehlbildungen. Die sind dadurch ja auch möglich. Dann kann man natürlich sagen, ist alles schon ein bisschen vorprogrammiert und man kann auch eine Vergleichsgruppe nehmen, die ja dann schon da sind und kann sagen, also auch die mentale Entwicklung. Und die Entwicklung wird sich so oder so darstellen, weil diese Kinder einfach eine Beeinträchtigung in irgendeinem Bereich haben. Dann gibt es aber natürlich primär mal so, dass man ja im Mutterleib keinen Sauerstoffmangel haben kann, weil man ja über die Plazenta versorgt wird. Das heißt, die Mutter ist dafür abhängig. Natürlich ist die Mutter, wenn die Kettenraucherin ist und alles, weiß man natürlich, dass auch der Sauerstoff, die Sauerstoffversorgung durch die Nabelschnur nicht optimal ist. Schlechter wie bei eben gesunden Frauen oder Frauen, die keinen Abusus betreiben. Und deswegen kann man natürlich sagen, auch da können schon Weichen gestellt werden, sehr, sehr früh für eine problematische oder nicht ganz optimale Hirnentwicklung. Auch da wiederum kann man natürlich nicht sagen, der eine Herzfehler korreliert 1:1 mit dem und dem Problem, sondern auch das ist sehr, sehr vielschichtig, weil natürlich da kommt vielleicht noch was dazu oder das Kind wird als Frühchen geboren und hat vielleicht Herzfehler plus, ja, Frühchen mit Sauerstoffbedarf, mit Lungenunreife und so weiter. Und schon haben wir sehr viel potenzierte Probleme, die dann doch zu einer Beeinträchtigung der Entwicklung führen werden. Ja.
Dann gehen wir mal weiter zur Geburt. Also Sie hatten schon angesprochen, Sauerstoffmangel und oder Intervention, frühe Trennung von der Mutter und so weiter. Das sind ja durchaus Themen, die da häufiger vorkommen. Vermute ich jetzt einfach mal, oder? Dass es bei Kindern mit angeborenem Herzfehler häufiger dazu kommt. Wie kann sich sowas langfristig auswirken? Oder anders gefragt, wie viel kann so ein Neugeborenes verkraften und wie viel ist dann in Summe zu viel?
Auch da muss man immer sagen, das ist, also erstmal natürlich ist bei den meisten Kindern, die heute mit dem Herzfehler geboren werden, ist der Herzfehler pränatal bekannt. Ja, weil man doch mit dem Ultraschall und auch mit den sorgfältigen Ultraschalluntersuchungen sehr, sehr viel sieht. Ich sage jetzt mal, im optimalen Fall sollte natürlich, im optimalen Fall sollte pränatal ein Herzfehler bekannt sein, aber es gibt doch noch Fälle, egal wie, wo der Frauenarzt in der Betreuung das einfach nicht gesehen hat oder kein Spezialist da drauf geschaut hat, wo auch der Mutter ging es blendend, auch die Familie ist nicht vorbelastet. Man denkt an nichts, das Kind entwickelt sich pränatal gut und plötzlich kommt das Kind und ist kurz nach der Geburt auffällig, dann wird der Neonatologe gerufen, weil das Kind vielleicht blau ausschaut, zyanotisch ist und dann plötzlich sagt der Neonatologe, oh, da ist ja ein Herzgeräusch, habt ihr da mal geguckt und so weiter. Und dann ist natürlich, dann kommt die Maschinerie in Gang und dann ist vielleicht auch eines der großen Traumen, auch für diese Familien und für die Kinder natürlich auch, dass die Kinder ja sehr schnell im Grunde, wir sagen immer, reanimiert oder auf eine Intensivstation versorgt werden. Da muss natürlich dann auch alles vorgehalten werden. Da muss ein Monitor sein, muss ein Sauerstoff sein, müssen erfahrene Kinderärzte da sein und vor allem auch erfahrene neonatologische Schwestern. Und dann ist aber schon die erste Bindung und der erste gute Kontakt zur Mutter schon irgendwo abgebrochen. Die Eltern erstarren in Angst und in Schrecken, weil mein Kind hat plötzlich einen Herzfehler, den wusste ich ja vorher noch gar nicht. Und dann gibt's natürlich auch einen Haufen Medikamente und das Kind wird dann plötzlich mit vielen Schläuchen in allen möglichen Ecken der Mutter vielleicht mal präsentiert und dann sind schon alle Ängste da und das Kind hat natürlich nicht den normalen sanften Übergang ins Leben auf der Erde außerhalb des Mutterleibs, wie man ihn sonst sich wünscht und haben sollte.
Und inwiefern wirkt sich das auf die Hirnentwicklung aus? Weil von meinem Gefühl sind es eher emotionale Themen, die dann so aufkommen, aber wahrscheinlich ist es das nicht nur.
Also das kann man nicht mehr trennen, auch das weiß man jetzt auch in der Frühchenmedizin, wo man ja auch ganz lang, Frühchen wurden sofort in den Inkubator gelegt und wurden möglichst gar nicht berührt und man ist ja davon ganz abgekommen, man ist ja jetzt mit sehr viel körperlicher und auch hautnaher Betreuung der Eltern dabei und theoretisch müsste man das bei den Herzfehlerkindern natürlich genauso handhaben, aber es ist immer noch einfach, ein angeborener Herzfehler ist immer noch der Schrecken aller Beteiligten, weil man eben nicht immer auch der tolle Kardiologe gleich zu Ort ist, sondern der Neonatologe erstmal was vermutet und auch die Eltern natürlich erstmal so, ja, das könnte sein und das könnte das sein. Und es ist erstmal so ein bisschen mit Angst und Schrecken verbunden und dann will man natürlich keine Fehler machen. Und keine Fehler machen heißt halt maximale Versorgung, wie sie vor Ort möglich ist.
Ja. Was wäre der Unterschied, wenn man den Herzfehler vorgeburtlich kennt? Würde sich da irgendwas verändern? Weil die Maschinerie läuft ja wahrscheinlich trotzdem an. Und wenn das Kind zyanotisch ist, dann kann man ja trotzdem nicht sagen, leg dich erstmal zur Mama und bleib da eine Dreiviertelstunde.
Also Nein, ich finde es schon sehr wichtig, dass es doch bekannt sein sollte, weil man wählt ja die Geburtsklinik dann schon in Anbindung an ein Herzzentrum, man wählt das Team in Anbindung an die Probleme des Kindes, man ist, und vor allem auch die Eltern sind vorgewarnt, sagt, ja, du kriegst ein Kind mit einem Herzfehler, aber das ist nicht so schlimm, das kann man gut operieren, aber wir müssen am Anfang ein Medikament geben, nehmen wir mal an das Prostaglandin, was sich da ja seit vielen Jahren sehr bewährt hat bei den zoonotischen Herzfehlern, und das Kind muss auch besonders überwacht werden. Ich glaube, es könnten alle Beteiligten dann ruhiger, entspannter und auch für die Interaktion, für das Bonding besser umgehen. Ich kann dem Kind ja durchaus einen Sauerstoff geben, kann schon mal den Nabelkatheter legen und kann es dann wieder auf den Bauch der Mutter geben, auch wenn es einen Herzfehler hat. Ja, und dann ist es wirklich so, dass man weiß, dass die Hirnentwicklung und die gesamte Entwicklung durch diesen frühen Kontakt, durch diese frühe Bindung verbessert ist, auch wenn man es vielleicht nicht in einzelnen IQ-Punkten zählen kann.
Ja. Was passiert da durch die Bindung in der Hirnentwicklung?
Es ist wahrscheinlich einfach eine hormonelle Sache. Stresshormone wie Cortison oder so werden weniger ausgeschüttet, Adrenalin wird weniger ausgeschüttet, damit werden die Gefäße, verengen sich nicht die Gefäße, verengte Gefäße können die Hirndurchblutung verschlechtern. Also ich bin da jetzt natürlich kein Physiologe, aber der wird uns das gut erklären können. Aber allein schon durch diese ganzen Stressfaktoren für beide Seiten ist es sicher, wenn man so will, eine bessere Situation, wenn man weiß, hallo, da kommt ein Herzfehler, aber behandelbar und so oder so. Und natürlich auch das Kind dann möglichst schnell auch nochmal einen guten Kontakt zu seinen Eltern haben kann.
Jetzt hatten Sie es gerade schon angesprochen, wie wirken sich denn so Notfallsituationen, also ein Schock, ein Kreislaufproblem oder vielleicht aber auch so Komorbiditäten wie eine auftretende Neck oder so nochmal auf die Hirnentwicklung aus?
Immer negativ, das kann man natürlich sagen, weil Schock heißt ja auch, da ist ja das Gehirn dabei, wird ja schlechter durchblutet. Ja, das Kind ist eben, wie gesagt, kann ja, wenn es zu einer Reanimationssituation kommt, das kann, egal wie alt der Mensch ist, aber auch bei den Kleinen natürlich besonders, kann auch zu bleibenden Hirnblutungen Schäden führen, die dann wirklich bleiben. Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist natürlich nochmal auch, das Seelenleben der alle Beteiligten ist natürlich nur noch angstvoll. Bei Kindern mit Neck muss man auch sagen, weiß man es auch, weil das kennt man ja bei den Frühchen, ist auch die Gefahr von Hirnblutungen wesentlich erhöht.
Eine Hirnblutung bedeutet immer eine langfristige Auswirkung auf die Gehirnentwicklung oder ist das was Reversibles?
Eine Hirnblutung bei Kindern, bei kleinen Kindern ist zum Glück nicht so schlimm, wie wenn es ältere Menschen haben. Es ist aber ein Schlaganfall, wenn man so will, durch eine Blutung. Aber eine Hirnblutung kann natürlich auch Gebiete zumindest erstmal kaputt machen. Es muss nicht unbedingt sich kognitiv auswirken, aber es kann vielleicht eine Epilepsie für später generieren. Und es bleibt ja ein Defekt irgendwo zurück. Reorganisiert sich sehr viel. Das Gehirn eines Neugeborenen, eines Frühgeborenen ist sehr plastisch. Also da passiert noch viel Reparation. Aber trotzdem ist es immer ein Risikofaktor. Ja.
100 Sekunden Herzwissen. Die Plastizität des Gehirns von Neugeborenen. Wenn es um die neurologische Entwicklung von Kindern mit angeborenem Herzfehler geht, fällt oft ein Begriff, die Plastizität des Gehirns. Damit ist gemeint, dass das Gehirn vor allem bei Neugeborenen und Babys unglaublich anpassungsfähig ist. Anders als bei Erwachsenen ist das Gehirn in dieser frühen Phase noch mitten im Aufbau. Verbindungen entstehen neu, werden gestärkt, umgebaut oder auch wieder verworfen. Und genau das ist eine große Chance. Denn wenn es in dieser Zeit zu einer Belastung kommt, zum Beispiel durch eine Operation, eine Minderversorgung oder auch eine Komplikation, dann kann das Gehirn oft Wege finden, damit umzugehen. Bereiche, die ursprünglich für eine bestimmte Aufgabe gedacht waren, können teilweise von anderen Bereichen mit übernommen werden. Funktionen werden neu organisiert. Das bedeutet nicht, dass alles automatisch folgenlos bleibt, aber es bedeutet, Entwicklung ist nicht festgelegt, sie bleibt in Bewegung. Und genau deshalb spielt auch die Förderung eine so große Rolle. Je früher Kinder gezielt unterstützt werden, desto besser kann das Gehirn diese Anpassungsfähigkeit nutzen. Bewegung, Sprache, Reize, Beziehung, all das hilft, neue Verbindungen zu schaffen und zu stabilisieren. Für Eltern kann das ein wichtiger Gedanke sein. Auch wenn der Start ins Leben schwierig war, das kindliche Gehirn bringt eine enorme Fähigkeit mit, sich weiterzuentwickeln. Oder anders gesagt, es geht nicht nur darum, was war, sondern ganz viel auch darum, was sich daraus noch entwickeln kann. Was ist mit Medikamenten, also sowohl jetzt, weiß ich nicht, Prostaglandin eben oder Sedativa oder eben auch dann für die OP? Hat es eine Auswirkung oder sagen Sie so, naja, also solange das jetzt in dem und dem Rahmen ist, ist das eigentlich im Gesamtkontext eher zu vernachlässigen?
Also im Gesamtkontext sind Medikamente eher positiv. Ja, wenn ich jetzt ein Kind habe, ein zyanotisches Kind mit einem zyanotischen Herzfehler und gebe ihm jetzt zum Beispiel Prostaglandin und der Duktus geht wieder auf und plötzlich wird das Kind wieder rosiger, zumindest bis zur Operation, dann ist das absolut ein Gewinn und natürlich auch für die Gehirnentwicklung absolut positiv. Genauso kreislaufstabilisierende Dinge. Man muss sich immer vorstellen, je schlechter der Kreislauf, umso schlechter wird auch unser Gehirn durchblutet. Unser Körper versucht, Niere, Herz und Gehirn bis zum Schluss aufrechtzuerhalten, aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Aber wenn ich ihm jetzt natürlich Medikamente gebe, die den Kreislauf stimulieren, Katecholamine zum Beispiel und so weiter, dann ist es auf jeden Fall immer gut. Unterlassen ist eher schlecht, geben ist gut. Also insofern sind die Medikamente nicht böse, sondern retten auch die Entwicklung, wenn man so will. Es muss halt sein. Ja.
Die OP an sich ist natürlich notwendig, ja. Also aber für die Hirnentwicklung vermute ich jetzt einfach mal auch gerade mit dem Einsatz von Herz-Lungen-Maschine auch nicht unbedingt optimal. Kann man denn sagen, eine kürzere OP-Dauer wirkt sich nicht so drastisch aus wie eine längere? Oder ist es alleine die Tatsache, dass da so eine aufwendige OP stattfindet, verändert schon was?
Also ich denke, das könnten natürlich die Anästhesisten, die Kardioanästhesisten am besten beantworten. Aber was wir wissen, ist natürlich die Länge der OP-Dauer schon ausschlaggebend auch für das spätere Outcome, für die Entwicklung. Also die Herz-Lungen-Maschine ist auch natürlich, hat Probleme, kann ja auch zu Thrombosen und so weiter führen. Aber eine lange OP ist natürlich wesentlich traumatischer für die Entwicklung des Kindes wie eine kürzere. Und da ist jetzt wieder, ich brauche den besten und den erfahrensten Kinderchirurgen oder Kardiochirurgen für das Kind. Ja, das ist ja auch wieder eine ganz wichtige Sache. Wie ist das Team? Und deswegen ist da nochmal wichtig, die großen Zentren, die viele Herzoperationen machen, haben natürlich ganz andere Erfolgsquoten wie kleine Zentren. Das ist ja in allen Punkten der Medizin so. Ja.
Können wir mal auf die Folgen und die Auswirkungen schauen. Was erleben Sie denn da oder was ist häufig? Welche neurologischen und psychischen Auffälligkeiten sieht man bei herzkranken Kindern häufiger als bei gesunden?
Wir sehen am Anfang eigentlich schon bei den herzkranken Kindern auch mit der langen Zeit auch Operationen, Postoperationen, vielleicht nochmal Reoperationen und was da so alles kommt, dass sie sich motorisch langsamer entwickeln. Ja, das ist immer so eine Sache, dass der Körper mit seinem, der schießt da nicht voraus, wenn er es einfach noch nicht kann. Ja, da ist die Muskulatur einfach noch nicht bereit. Da ist zwar die mentale Entwicklung oft sehr, sehr erfreulich und sehr, sehr gut, aber das Motorische ist hinten nach und muss auch sehr häufig oder fast bei sehr vielen gefördert werden, zum Beispiel durch Physiotherapie.
Gibt sich das dann irgendwann wieder oder kann man sagen, Kinder mit einem angeborenen Herzfehler, die sind in der Motorik immer, die bleiben ein Stück weit hinterher, in welcher Form auch immer. Von der Leistungsfähigkeit geht's mal abgesehen, aber so von der Koordination, vom Körperbewusstsein oder wie auch immer, bleibt da was?
Es müsste eigentlich nicht sein. Es kommt wirklich da wieder auch natürlich auf die Schwere des Herzfehlers drauf an. Aber wir haben sicher auch Leistungssportler, die mal einen Vorhofseptumdefekt hatten, der zugemacht wurde. Und da gibt's oder Duktus und so weiter. Das sind die kleineren Sachen, die man ja auch gut operieren kann oder manchmal sogar auch nicht operieren muss. Und die bestimmt keinerlei Beeinträchtigung haben. Ich finde es, ich kenne eine alte Studie, das war schon in den 90er Jahren, haben die Amerikaner mal eine Studie gemacht und haben Kinder genommen, Neugeborene, die ein Herzgeräusch hatten und haben einen Teil dieser Kinder den Eltern gesagt, ihr Kind hat ein Herzgeräusch, aber es ist alles in Ordnung am Herzen. Es waren auch diese akzidentellen Geräusche. Und der anderen Gruppe hat man nichts gesagt. Und dann hat man die Kinder mit 11, 12 Jahren nochmal nachuntersucht und hat gesehen, dass die Kinder, deren Eltern irgendwas wussten, oh, da ist ja was am Herzen, was auch immer, deutlich schlechter in den sportlichen Leistungen waren wie die anderen Kinder, obwohl alle herzgesund waren, einfach schon, weil die Eltern das Kind natürlich aus Belastungen rausgehalten haben. Das wurde dann nicht im Fußballclub angemeldet, wo man viermal in der Woche trainiert und so weiter. Ja.
Okay.
Spannende Studie.
Was ist jetzt mit psychischen Auffälligkeiten oder eben auch ja sowas wie Lernschwierigkeiten, Ängsten, all diese Dinge, die so unter die Psychomotorik fallen? Mhm. Was ist da noch auffällig?
Also das ist auch natürlich, wenn wir so minimale, wir haben früher gesagt, so kleine, sagen wir mal, Brüche haben in der Entwicklung oder so kleine, wenn man so will, Gefahren auch in der Entwicklung, dann haben wir natürlich später, und das sieht man oft erst nach 6 Jahren, nach 7 Jahren, vielleicht auch erst nach 12 Jahren, im Performing, in der Leistungsfähigkeit, was zum Beispiel Schulleistung angeht, doch Auffälligkeiten im Verhältnis zu einem Kollektiv, in Anführungszeichen Normalkollektiv, ja. Und das sind diese Sachen, die wir auch bei Frühchen sehen. Das ist die Herzfehlerkinder und die Frühchen schon sehr ähnlich, dass doch vermehrt Kinder mit Konzentrationsschwierigkeiten da sind, vielleicht auch Aufmerksamkeitsproblemen. Das wären so die Hauptdinge, die wir haben. Manche sind natürlich auch vielleicht später, aber das kann sein, dass das auch viel, viel später kommt. Aber da sind mir jetzt keine Daten bekannt. Eher auch Kinder, die sich sehr zurückziehen, die vielleicht auch dadurch diese vielen Untersuchungen, die sie ihr Leben lang machen mussten, durch immer wieder auch Ängste der Eltern, dass dann ein gewisser Rückzug vorhanden ist, auch vielleicht eine Dysthymie, also Depressionen, die dann auch kommen können. Und das sind Kinder mit Herzfehlern mehr gefährdet wie Kinder, die gar nichts haben. Ja.
Ist es überhaupt relevant, also was da die Ursache ist? Oder bedeutet einfach angeborener Herzfehler, da müssen wir mal genauer hinschauen im Laufe der Entwicklung? Weil letzten Endes ist es ja eigentlich egal, ob das jetzt genetische Ursachen hat oder ob die Ursache im Herzfehler liegt oder ob es einfach Umweltfaktoren sind oder einfach Zufall, dass mein Kind diese Probleme hat, oder?
Also natürlich, also die Genetik ist immer das Schwierige, weil die Genetik kann ja verbunden sein mit deutlichen anderen Beeinträchtigungen. Ich nenne das mal das Down-Syndrom, wo ja ein ganz klassischer Herzfehler, der AV-Kanal, vorkommt. Und die Kinder sind natürlich, müssen lebenslang auch sonst gefördert werden, begleitet werden, die müssen unterstützt werden, auch wenn der AV-Kanal gut operiert wurde. Aber bei anderen kleinen genetischen Sachen, wie Sie auch sagen, naja, der hat ein VSD und dann ist vielleicht trotzdem eine genetische Komponente, weil der Vater hatte das auch schon. Da kann man das natürlich vernachlässigen. Aber insgesamt kann man natürlich Kinder mit Herzfehler schlecht vergleichen. Man könnte sagen, ja, Kinder mit angeborener Nierenfehlbildung, aber bei denen findet man eigentlich keinerlei Beeinträchtigung. Das sind halt ganz andere Fehler. Die werden auch nicht früh operiert. Die haben auch in der Regel Nieren-Sauerstoffmangel. Da muss vielleicht mal eine Niere rausgenommen werden. Aber das sind eigentlich Kinder, die ihren Lebensweg so gehen wie Kinder, die auch gar nichts haben. Also man kann natürlich sagen, zentrales Organ, das Herz, für alle Beteiligten erstmal eine ganz, ganz, sagen wir, einschneidende Sache. Ich glaube, das ist für sie auch ganz klar. Und da sind natürlich Eltern, da ist die ganze Familie involviert. Und da gibt es natürlich den ganzen Entwicklungsweg Auffälligkeiten. Ich kann nur sagen, vielleicht können das Eltern so ein bisschen nachvollziehen, deren Kind vielleicht eine bösartige Erkrankung hat, ja, die ja auch die ganze Familie plötzlich aus dem Alltagsleben rausreißt und einen ganz anderen Fokus setzt.
Ja. Was kann man denn tun? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt als Arzt oder Ärztin weiß, da gab es einen angeborenen Herzfehler, dass man da im Zuge der U-Untersuchungen genauer hinschaut. Aber wo können vielleicht auch Eltern aktiv fördern oder weiß ich jetzt nicht, ob man sowas wie IQ-Punkte aktiv beeinflussen kann oder eine Aufmerksamkeit trainieren kann oder wie auch immer. Gibt es da Möglichkeiten, was zu verändern? Oder?
Ja, also man kann halt immer sagen, dass Eltern, deren Kind irgendein Handicap hat, ja, zum Beispiel den Herzfehler, oft dazu neigen, überproduktiv zu sein. Ja, das ist halt auch eine Gefahr. Ja, das ist einfach das, wie diese Studie da gezeigt hat, da war was am Herzen und plötzlich darf mein Kind nicht mehr alles mitmachen. Also im Grunde ist es schon wichtig, das sehen wir auch bei Kindern mit Epilepsie oder anderen Dingen, dass die Kinder ein wirklich normales Leben haben. Ja, dass die Kinder rangenommen werden, dass sie mitmachen dürfen, dass sie bei allen Schulausflügen teilnehmen dürfen. Dass man eben nicht sagt, mein Kind geht da nicht mit, weil das hat ja einen Herzfehler. Was man aber sonst machen sollte, ist wie alle Eltern, dass man die Kinder so fördert, wie man das selber halt kann. Ja, also man muss ja sagen, natürlich fördert jede Familie die Kinder auch auf ihre eigene Art, aber dass man mit den Kindern einfach mit Wissen und Wissenszuwachs so umgeht, dass man den Kindern auch was ermöglicht. Ja, dass man es fördert, indem man ihnen einfach einen guten und gelungenen Alltag zeigt. Ja.
Kann man da dann aktiv etwas verändern? Also wenn wir jetzt eben auf diese typischen Problematiken schauen, also ja, egal ob das jetzt Ängste sind, wenn ich jetzt als Eltern besonders darauf achte und besonders versuche, Sicherheit zu geben, verändert das was? Oder ist es quasi so früh passiert, dass es sowieso nichts mehr an positivem Gegengewicht gibt, sondern dass man quasi nur Auswirkungen darauf hat, wie es sich perspektivisch verändert. Also dass es quasi nicht noch schlimmer wird, sondern quasi der Ist-Zustand bleibt, aber man den Ist-Zustand an sich auch nicht mehr verändern kann. Egal, ob es jetzt Ängste sind oder ein Aufmerksamkeitsdefizit oder ein niedrigerer IQ oder was auch immer.
Das ist eine gute Diskussion auch. Kann man einen niedrigen IQ, kann man den irgendwie nach oben ziehen? Kann man Aufmerksamkeitsdefizit? Ja, man kann das beeinflussen. Das kindliche Gehirn ist ja plastisch. Also im Grunde man wird nicht jetzt die Welt bewegen können. Man wird nicht alles wegreißen können. Aber man kann natürlich durch entsprechende Förderung auch von Therapien, also auch Fremdförderung, das müssen ja die Eltern gar nicht alleine leisten, kann man natürlich das Kind in seiner Entwicklung sehr, sehr positiv beeinflussen.
Zum Beispiel mit was? Also, klar, was können Eltern tun? Aber Sie haben jetzt auch gerade gesagt, welche Unterstützungsangebote gäbe es da?
Also Unterstützung wäre jetzt zum Beispiel von Anfang an natürlich, je nachdem, wo das Defizit sitzt. Also das wäre jetzt zum Beispiel die Physiotherapie für das Kind, was sich mit einem Jahr noch nicht die Kraft hat, aufzurichten. Und es wäre dann vielleicht auch für ein Kind, das eine schlechte Fein- und Graphomotorik zeigt, die Ergotherapie, also wenn die Handmotorik nicht stimmt. Und es wäre auch, wenn die Sprachentwicklung deutlich zurückbleibt oder so, dass man es nicht alleine zu Hause fördern kann, auch zum Beispiel eine Logopädie. Das sind ja unsere gängigen Förderinstrumente, die wir bei kleinen Kindern haben, die in irgendeiner Weise, hinten nachhinken, ja, wenn man so ein bisschen blöd ausdrückt. Aber ich würde sagen, ja, auch bei den Herzfehlernkindern ist es wichtig, dass man das wahrnimmt und dass man das auch macht und dass die Eltern auch sich darauf einlassen. Zum Beispiel eine Frühförderung beim Dreijährigen. Wo uns der Kindergarten vielleicht darauf hinweist und sagt, oh, der tut sich aber schon noch sehr schwer, auch mit dem Stift, oder er tut sich noch sehr schwer, überhaupt sich auszudrücken oder sonst was. Ja.
Würden Sie sagen, Kinder mit einem angeborenen Herzfehler, also sagen wir mal vielleicht mit einem mittelgradigen und komplexen, sollten auf jeden Fall einmal in ein SPZ gehen im Laufe der ersten 3 Jahre? Oder sagen Sie, das macht eigentlich nur Sinn, wenn man im Rahmen der U-Untersuchungen feststellt, dass es da Auffälligkeiten gibt?
Also ich würde sagen, nein, die müssen nicht unbedingt ins SPZ, weil ich immer denke, ja, was soll denn da jetzt, für mich sind die SPZs mittlerweile sehr schematisch und da steht eigentlich am Schluss immer dasselbe dabei, braucht Logo, Ergo und Physio. Aber ich glaube, wichtig ist, man sollte das Kind gut anschauen. Der Kinderarzt, der ja auch ein Facharzt ist, sollte gucken, hat das Kind irgendwo Defizite, mit den Eltern das besprechen, vielleicht auch mit dem Kindergarten das besprechen und dann fördern, wo es nötig ist.
Wie entwickelt man denn als Eltern, gerade wenn es vielleicht das erste Kind ist, ein Gefühl dafür, ist das jetzt noch normal oder fällt mein Kind da jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen aus der Reihe? Oder wo ist ein Punkt, wo man genauer hinschauen sollte?
Auch schwierige Frage. Gerade wenn es das erste Kind ist. Man kann natürlich immer ein bisschen vergleichen mit Kindern von Freunden oder Nachbarskindern oder Bekannten oder sonst was. Das ist das ist eigentlich unser täglich Brot auch in der Pädiatrie, in der Kinderarztpraxis, dass Eltern oft einen anderen Blickpunkt haben oder es wird ihnen vielleicht auch von anderen Menschen nahegelegt, sagen, mein Kind ist nicht normal und der Kinderarzt dann oft der ist, der das gerade rückt und sagt, na ja, jetzt gib ihm doch noch ein bisschen Zeit, das kommt schon noch. Man muss insgesamt wirklich, das ist wieder auch sehr individuell, auch mit Herzfehlerkindern, aber auch mit anderen Kindern, einfach manchmal auch ein bisschen Geduld und Gelassenheit haben. Und man kann nicht, wenn der eine schon perfekt spricht mit 3 Jahren und der andere nicht, dann würde das vielleicht mit 3,5 tun. Also mit vielem empfiehlt es sich auch manchmal ein bisschen entspannt auf das Ganze zu schauen. Ein chinesisches Sprichwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das sage ich ganz oft den Eltern, sag, habt einfach ein bisschen Geduld. Ich glaube, als Facharzt, gut, als Neurologe vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr, aber als Facharzt sieht man schon, sagt, na, das passt jetzt gar nicht, da müssen wir ran. Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen, und das kann, glaube ich, auch keine KI, das muss, glaube ich, im menschlichen Fachgehirn irgendwo so sein, dass man dann sagt, du brauchst da, dein Kind braucht eine Förderung. Super, wenn die Eltern dann auch mit diesem Weg mitgehen können, ja.
Würden Sie es sinnvoll finden, wenn es im Rahmen der Nachsorge eine spezielle neurologische Begleitung gäbe, dass man einfach mal sagt, okay, keine Ahnung, einmal im halben Jahr geht man zum Kardiologen und einmal im Jahr zum Neurologen und lässt mal ganzheitlich auf das Kind schauen?
Bei den ganz komplexen Herzfehlern, bei sehr langen OP-Zeiten, bei vielleicht natürlich auch anderen genetischen Defekten, die dabei sind, ist es sicher wichtig.
Weil das ist ja, glaube ich, nicht vorgesehen so, oder? Also mir wäre da jetzt nichts bekannt, dass es außerhalb der kardiologischen Kontrolle irgendwas gäbe.
Nein, ist nicht ist so. Die müssen zu ihren kardiologischen Kontrollen und ich arbeite hier auch eng mit einem Kinderkardiologen in München zusammen, den ich noch kenne vom Herzzentrum und das ist immer sehr, wir haben einen kurzen Draht und der dann immer sagt, ja, guck doch nochmal, der ist doch da auch komisch oder sowas. Aber das geht dann wirklich nur fast so ein bisschen unter der Hand. Aber es ist offiziell nichts vorgesehen. Und da tun sich aber auch die SPZ schwer, weil die haben ja wieder dort keinen Kardiologen sitzen. Die verstehen ja gar nicht, was hat denn das überhaupt für einen Herzfehler? Ja, wenn ich da irgendwie ein Double Outlet, Right Ventricle oder irgend sowas habe, was man verstehen muss. Und dann ist das dann nur die neurologische Seite. Super wäre, wie es schon in einigen Zentren immer mal wieder versucht wurde, diese beiden Fachspezialitäten unter einen Hut zu bringen. Wie in allem fehlt wieder das Geld. Ja.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an 3 großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Dieses Gefühl von, ist es jetzt noch normal oder schon auffällig, das haben wahrscheinlich ja viele Eltern. Haben das aus Ihrer Sicht Eltern von Kindern mit einem schwierigen Start ins Leben, speziell der Herzfehler, noch mal mehr? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ich denke ja. Ich denke, dass einfach wirklich große Ängste dabei sind und da einfach immer wieder dieser Zweifel ist, wird es alles gut gehen, wird es alles so sein? Natürlich hat man auch eigentlich immer Angst. Es gibt ja auch einen plötzlichen Herztod bei Kindern mit Herzfehlern. Nicht alles ist immer Rhythmusstörungen. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen wieder gerade ein Kind mit dem komplexen Vitium auch zum Kardiologen geschickt, weil es vielleicht Tachykard war. Und es ist immer eine Angst, die da mitschwingt. Ich glaube, das kann man den Eltern gar nicht nehmen. Das ist leider so. Und deswegen Ich würde immer sagen, die sind schon eher überproduktiv, aber auch irgendwo berechtigt.
Man sagt ja so häufig mal, oder zumindest habe ich das schon öfter gehört, das elterliche Bauchgefühl liegt schon oft richtig. Würden Sie das bestätigen oder sagen Sie, das ist schon auch oft ein bisschen an der oberen Grenze der Wahrnehmung angestellt?
Also in 40 Jahren Pädiatrie, mittlerweile wirklich sehr lange, sage ich ja, das ist so. Ja.
Wie ist es?
Dass das Bauchgefühl stimmt, okay. Ja. Also ich nehme das sehr, sehr ernst, wenn Eltern mir sagen, da ist was anders, da ist was, und schaue alles nach, bis ich es vielleicht entkräften kann, aber man muss es ernst nehmen. Es ist überhaupt immer, dass Eltern müssen ernst genommen werden, Punkt, ja.
Vielleicht zum Abschluss noch ein positiver Gedanke, weil wir jetzt so viel über Risiken und Auffälligkeiten gesprochen haben. Was sind denn so Ihre Erfahrungen und Beobachtungen, was Kinder mit einem schweren Start ins Leben vielleicht auch an positiven Aspekten mitnehmen? Oder auch Eltern, die so eine Geschichte hinter sich haben. Was macht die besonders und in welchen Dingen sind sie vielleicht anderen Kindern auch ein Stück weit voraus?
Also zum Beispiel sind die auch wirklich oft sehr unentschrocken, was diesen ganzen medizinischen Kladderadatsch angeht. Ja, also das muss man echt sagen, weil sie es halt kennen, sind sie jetzt nicht frustriert und rasen nicht irgendwie durch alle Türen durch, wenn mal eine Impfung kommt oder sonst irgendwas. Das ist vielleicht, das kann man so oder so sehen, vielleicht ist es ja gar nicht so gut. Ich meine, sie sind aber andererseits bestimmt Menschen, die sagen, ja, ich habe mich da schon mal durch was durchgebissen und es war, weiß Gott, nicht einfach, weil sie es auch erzählt bekommen und auch die Familien das Ganze mitgemacht haben. Mensch, das schaffen wir auch noch. Ja, und ich kann immer nur, man muss auch immer sagen, Menschen mit Herzfehlern, angeborenen schweren Herzfehlern, ja, einer, der war bei uns damals im Herz drin, war dann Chef oder einer der Wellbrüder und einer der besten Trompeter beim Bayerischen.
Haben genau. Eine Folge gemacht.
Okay, ja, genau. Und der ist damals im Deutschen Herzzentrum München bei Herrn Professor Bühlmeier entdeckt worden und dort operiert worden und ist einfach ein Mensch, der ja auch ein Instrument spielt, was unheimlich Kraft und Luft fordert. Und ich finde, an solchen Beispielen, das ist egal, ob das dann der Zwerf ist, der Diabetes hat, seitdem er Kind ist, so kann man sich ja auch wieder sagen, ja, andere schaffen das auch gut. Und es gibt etliche Fußballer und auch Sportler, die trotz Herzfehler, gut korrigiertem Herzfehler, ihren Sport machen, ihren Leistungssport oder ein Instrument spielen, aber einfach ein tolles Leben haben. Ja, und deswegen, was ich den Eltern sagen würde, bitte nicht in Angst oder sonst was erstarren, sondern einfach dem Kind, mit dem Kind alle Wege gehen und dem Kind ein ganz normales Leben ermöglichen. Das ist eigentlich das, was wir Ärzte uns immer wünschen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Gibt es jetzt aus Ihrer Sicht noch irgendetwas rund um die neurologische Entwicklung, das wir nicht angesprochen haben, wo Sie sagen würden, da würde ich gerne noch mal reingehen?
Ich glaube, wir haben diese Nuancen gut angesprochen. Wir haben gesagt, dass die neurologische Entwicklung eigentlich ziemlich normal ist. Das können Kleinigkeiten sein. Ja, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man die Kinder auch bei den Kleinigkeiten unterstützt. Aber insgesamt ist die neurologische Entwicklung bis auf die schweren Ausnahmen doch sehr, sehr erfreulich bei den Kindern mit Herzfehlern.
Das ist doch noch ein viel schöneres Schlusswort für alle, die im Umkreis eines Kindes leben, die mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für das Interview. Und ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
Vielen Dank und gerne gemacht. Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen, dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.